Willkommen zu Recenter News am 30. August 2021. Mein Name ist Alexander Benesch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Wir hatten jetzt das sogenannte Triell der drei Kanzlerkandidaten. Man könnte auch sagen Tritratrullala. Drei Bolschewisten mit dem Kontrabass. Ja, die erzählten uns was. Also da hatten wir Pokerface Scholz, der Fake-Linke. Dann hatten wir Baerbock, die ewige Gymnasialschülerin. Sie wirkt wie jemand, der auf dem Niveau einer Zehntklässlerin am Gymnasium stehen geblieben ist und sich nie weiterentwickelt hat. Naseweiß, besserwisserisch, emotionale Pseudo-Argumente. Und dann haben wir noch Laschet, der ohne sein Einheiraten in den Malangré-Clan jetzt vielleicht die Kirchenzeitung und die Stadtregierung von Aachen managen würde. Pretzel, ehemals AfD, war auf Twitter entsetzt über Scholz, denn per Gesetz will der ja regeln, hieß es, wie viel Strom wir noch verbrauchen dürfen. Und dieses eine Statement, das stieß jetzt nicht auf so viel Aufmerksamkeit, es wurde zwar auch genannt hier in den Zusammenfassungen in der Presse, also zum Beispiel auf Welt Online, aber der Herr Pretzel, ehemals AfD, der wollte das nochmal genau betonen und sagen, wow, was für ein Skandal. Eigentlich müsste die oder sollte die SPD jetzt ja absacken auf 5% oder drunter, ja, wenn halt eben solche krassen Ideen im Raum stehen. Und ich habe dann auf Twitter folgendes geantwortet. Das ist jetzt nicht einfach so natürlich Scholzes Idee. Ja, das ist jetzt einfach nicht nur etwas... mit dem Scholz jetzt hervorsticht, sondern das Bundesverfassungsgericht hatte ja kürzlich leider geurteilt, dass das deutsche Klimaschutzgesetz die Grundrechte der jüngeren Generation verletzt. Laut den Berechnungen gibt es ja ein CO2-Budget, das noch verbraucht werden könne, ohne eine apokalyptische Erderwärmung zu triggern. Und das Recht unserer Kinder und Kindeskinder würde bislang verletzt, ja, weil wir, die Erwachsenengeneration, wir würden ja noch zu viel CO2 ausstoßen und dann bliebe ja nichts mehr übrig für die Kinder und Kindeskinder und das sei ja ungerecht. Ja, und dann auf meinen Kommentar oder auf meine Antwort auf Twitter, da gab es dann auch die eine oder andere Reaktion, haben wir gesehen, von Frauke Petri. Sie schrieb dann folgendes: Ja, was für ein Wahnsinn. Spätestens mit diesem Urteil sagt das Bundesverfassungsgericht, dass der sogenannte Rechtsstaat die Freiheit nicht schützen will oder kann. Ja, das heißt, wäre das Urteil jetzt anders ausgefallen, dann hätten jetzt halt eben dann andere Leute hier geschrien und andere Leute wären jetzt entsetzt und hätten gesagt, wow, das Bundesverfassungsgericht will oder kann nicht die Rechte schützen der Kinder und Kindeskinder, dass sie auch noch so ein bisschen CO2 ausstoßen dürfen, ja, und nicht unbedingt leben müssen wie in den Hunger Games Filmen und den Hunger Games Romanen. Ist immer die Perspektive natürlich, aus der man das Ganze betrachtet. Aber werfen wir mal einen Blick auf Stefan Harbart. Ja, der ist der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts. Und der Mann studierte Jura an der Uni Heidelberg. Das ist eine Kaderschmiede, geht auf den Adel zurück. Kaderschmiede besonders für die CDU. Und so stieg Harbart auch in der CDU auf. Sein Doktorvater war ein gewisser Peter Hommelhoff. Also nicht Hasselhoff, sondern Hommelhoff. Und dessen Tochter Kirsten Hommelhoff ist Leiterin des Projektzentrums Berlin der Stiftung Mercator. Diese Stiftung hat viel zu tun mit Klimalobbygruppen wie Agora. Und diese regierungsnahe Denkfabrik Agora Energiewende sieht die Zeit gekommen, Klimaräte zu ermächtigen, richtige Sowjets. Die Kernfinanzierung von Agora stammt von diversen Bundesministerien, also vom Steuerzahler, und Stiftungen aus der Industrie wie Mercator. Bei Agora heißt dies, man könne daher unabhängig von Geschäftsinteressen und politischem Druck arbeiten. Ist das nicht schön? Und man übt sich dann in immer krasseren Zielsetzungen. Also es hieß dann hier von denen, Klimaneutralität 2045 ist machbar. Erfordert aber ebenfalls ein neues deutsches Zwischenziel von -65% Treibhausgase bis zum Jahr 2030. Und im Unterschied zur Vorgängerstudie muss die Transformation ab 2030 deutlich schneller vorangehen. Wo haben die ihre Zahlen her? Ach ja, richtig. Vom IPCC, dem sogenannten Internationalen Klimarat. Und der IPCC, der ja keine eigenen Forschungen macht, der nimmt die Zahlen halt dann, der IPCC nimmt die Zahlen von woanders her, also von den sogenannten Klimaforschern. Das Dumme daran ist, dass hierbei ein deutliches Übergewicht besteht bei den Angloamerikanern. Also selbst wenn das ganze Ding dann der internationale Klimarat heißt oder halt der Intergovernmental und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, alle wichtigen Klimaforschungseinrichtungen, also die entscheidenden Klimaforschungseinrichtungen, sind angloamerikanisch. Das UK Met Office, das eigentlich zum Militär gehört, das Hadley Center, Climatic Research Unit, dann in Amerika, NASA, NOAA und so weiter und so fort. Also da läuft da im britischen Militärkeller, da steht dann so ein Supercomputer und da läuft dann diese Software drauf. Und diese Software simuliert das Klima bis zum Jahr 2121. Und weil diese Militärkeller, der Computer und die Software das halt so simuliert haben, deswegen beruft sich dann die ganze Welt auf diese Zahlen. Und diese Zahlen werden dann einfach so durchgereicht an den IPCC. Praktisch der wichtige Autor der ersten drei IPCC-Sachstandsberichte, dieser Autor Sir John Hutton, war nicht nur adelig, sondern war eben auch vom UK Met Office, und das ist eigentlich das Militär. Also da steht halt Met Office am Türschild, aber das Met Office ist eigentlich militärisch. Ja, die königliche Luftwaffe, könnte man sagen. War man dem Air Ministry zugeteilt, ja, für die Luftwaffe und so, und dann dem Ministry of Defense, also dem Verteidigungsministerium. Und erst seit ein paar Jahren ist das halt auf dem Papier getrennt vom Militär, ja, damit die Dummies da draußen das nicht mitkriegen, was eigentlich läuft. Und über dem thront natürlich dann noch die britische Royal Society, also das ist die führende die führende Wissenschaftsorganisation an sich. Und die Royal Society kontrolliert auch die Klimaforschung. Also alles wirklich Wichtige an Forschung, was mit Klima zu tun hat und so weiter, auch im militärischen Bereich natürlich. Das ist alles Royal Society. Und schauen Sie sich mal das Gebäude an. Wir haben das auf recenter.com hier gepostet als Promo für die heutige Sendung. Also dieser Megapalast, dieser Megapalast, der aussieht wie ein Palast aus der Antike, das ist das Zentrum der Royal Society. Also das ist kein Hippie-Bau. Ja, das ist kein fröhlicher Woke, das ist keine fröhliche Woke-Klitsche oder sowas, sondern das ist das angloamerikanische Empire. Und diese Wissenschaft war eben auch maßgeblich, also generell von der Royal Society, das war maßgeblich dafür, dass das angloamerikanische Empire halt eben dann das wichtigste Empire der Welt wurde. Und Sie können sich vorstellen, dass dieses angloamerikanische Empire halt eben dann mit dem ganzen Bruttoinlandsprodukt der USA und dem riesigen Militäretat, dass die halt eben dann auch in der Zukunft eben ihren Status sichern können. Das heißt, man kontrolliert sowieso die Klimaforschung, man kauft sich einen in alle möglichen grünen Technologien und so weiter und so fort. Und man hat natürlich immer noch Öl in der Hinterhand, weil jedes Empire braucht Öl und Stahl und so weiter fürs Militär. So ist das. Und und diese Thinktanks, grünen Lobbygruppen und die Stiftungen dahinter und so, die beziehen sich alle auf diese Zahlen. Die beziehen sich alle auf das, was letztendlich vom UK Met Office kommt, ja, vom Supercomputer im Keller, vom Hadley Center. Sicherlich gibt es in anderen Ländern auch Forschung zum Klima. Ja, das heißt, die können sich ja auch diese Cray Supercomputer kaufen. Aber international hängen die Klimaprogramme, also die Software, die Klimamodelle, das hängt alles ziemlich hin und her. Maßgeblich ist das UK Met Office. Und wir haben ja gehört, Sir John Hutton, der Adelige vom Met Office, vom Hadley Center, vom UK Met Office und vom Hadley Center, der war auch der Chefautor der ersten drei IPCC-Sachstandsberichte. Also so läuft das, ja. Das heißt, Lobbygruppen übernehmen die Zahlen, Politiker übernehmen die Zahlen und Richter, wie jetzt unsere höchsten Richter, die beziehen sich alle auf diese Zahlen. So sieht das aus. Und ja, also man hat halt hier dann diese krassen Zielsetzungen, Agora, ja, und steckt halt eben dann diese Frau da mit drin, Hommelhoff, also Kirsten Hommelhoff ist in diesen Lobbygruppen, ihr Vater Peter Hommelhoff war der Doktorvater von Mr. Stefan Harbart, ja, unserem Präsidenten des Deutschen Bundesverfassungsgerichts. Ja, Stefan Harbart. Stefan Harbart. Im Studienjahr 1999-2000 studierte er mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes an der Yale Law School. Er erwarb dort den akademischen Grad eines Master of Laws. Yale geht zurück aufs britische Kolonialreich. Die Angloamerikaner kontrollieren ja die Klimaforschung. Und an Yale gibt es diese einflussreichen Geheimgesellschaften wie Skull and Bones. Und die haben ja letztendlich dann die Geheimdienste Amerikas vereinnahmt, das Militär vereinnahmt und so weiter und so fort. Aber auch, es geht auch viel in die Klimaforschung mit rein. Ja, also einige der berühmten Klimaforscher, dazu gleich noch mehr. Einige der berühmtesten Klimaforscher waren an Yale und dann gab es Yale-Absolventen, die dann sehr, sehr wichtig waren in der Administration von US-Präsident George Herbert Walker Bush, also der ältere Bush. Ja, und in der Administration von Bush haben dann diese Yale-Leute schon dafür gesorgt, dass es zu einem richtigen Emissionsrechtehandel kommt. Die haben das richtig auf den Weg gebracht. Die Republicans. Die Democrats machten das zwar auch, aber das ist halt eben nicht das, wie sich Leute das immer wieder vorstellen. Ja, das ist nicht so wie das Marketing. Ja, wenn man so das Ganze politisch halt framed, okay, Klimawandel-Agenda sei links und die Opposition dagegen sei rechts. Das ist viel interessanter. Also ging nach Yale dieser Stefan Harbart, also war an Yale und kriegte einen Abschluss. Danach war er Partner einer Kanzlei, die gekauft wurde von Shearman & Sterling LLP, eine große internationale Kanzlei, die schon frühzeitig für Jay Gould, Henry Ford, Rockefeller und Citigroup gearbeitet hatte. Der Kanzleigründer John William Sterling hatte seinen Abschluss auch an Yale gemacht und war Mitglied bei der Geheimgesellschaft Skull and Bones. Spendete bei seinem Tod der Uni ein Vermögen. Diese deutsche Kanzlei trennte sich dann wieder von Shearman & Sterling. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die haarigen Cum-Ex-Geschäfte in Harbarts ehemaliger Kanzlei Shearman & Sterling genau dann liefen, als er dort war. Als CDU-Abgeordneter half Harbart das später von ihm selbst als verfassungswidrig verkündete BND-Gesetz durchs Parlament zu bringen. Ja, und kann man sich natürlich auch schön einlesen in die Geschichte des BND und wie das alles halt dann geschaffen wurde von den Amerikanern. Aber das gesamte Bundesverfassungsgericht würde ja nie sagen, dass es einfach nur Urteile fällt, die den Angloamerikanern und dem Hochadel gefallen. Nein, nein, das Gericht orientiert sich ja bei seinem Klimaurteil an der Klimawissenschaft. Und wenn die Wissenschaft das so sagt, dass wir bis zum Jahr so und so CO2 einsparen müssen, dann nimmt das Gericht diese Angabe als Grundlage her für das Urteil. Dass diese Zahlen von einem Supercomputer im britischen Militärkeller berechnet werden, das soll eigentlich keiner wissen. Das verraten auch die Konservativen nicht. Ja, also auch die konservativen, gängigen, bekannten, konservativen Skeptiker, Kritiker des Klimawandels, selbst die verraten das nicht, dass die Klimaforschung eigentlich in den Händen des Militärs ist. Also, ist natürlich nicht mal unbedingt klar, ob jetzt das deutsche Bundesverfassungsgericht sich darüber überhaupt im Klaren ist. Ob die das wirklich so wissen, dass halt Klimaforschung nicht so international ist, wie sie vermarktet wird. Man kann da ja mal nachfragen beim Bundesverfassungsgericht oder bei diesen Thinktanks oder bei den Grünen oder bei der CDU. Man könnte eigentlich überall nachfragen. Und ich habe da einen Haufen Details, Haufen interessanter Sachen ausgegraben für mein neues Buch Das Kartell der Supermächte, Band 6. Klima und Sozialismus finden Sie unter shop.recenter.com als gedruckte Version, als Audiobuch, und Sie können auch beides zusammenerwerben für einen zusammenerwerben mit einem Rabatt. Außerdem, wenn Sie einen Artikel von uns, also jetzt Recenter TV-Abo, Buch oder sowas, wenn Sie das im Warenkorb haben, ist Ihr Warenkorb im Shop versandkostenfrei. Also, weil dieses Softwareprogramm vom UK Met Office, also im Prinzip der königlichen Luftwaffe, das Klima des Jahres 2121 simuliert hat, musste das deutsche Bundesverfassungsgericht kürzlich ein Urteil fällen. Das heißt, die britische Wissenschaftsgemeinschaft Royal Society, die Climatic Research Unit, das Met Office, Hadley Center, NASA, NOAA bestimmen, was in Deutschland Recht ist. Ja, wir haben auch auf recenter.com einen Auszug gepostet aus dem neuen Buch von mir. Und im Auszug geht es halt um Annalena Baerbock und andere wichtige Grüne und wie das sich so entwickelt hat und was das mit dem Adel zu tun hat. Das ist unglaublich spannend. Also früher waren die Spitzenpolitiker der Grünen ja noch richtige Charaktere. Also klare Bekenntnisse zum Marxismus, Straßenschlachten mit Polizisten, Pädo-Geschichten aus alternativen Kindergärten, Teilnahmen an Konferenzen der PLO in Algier, Anwaltstätigkeiten für RAF-Terroristen und schamlose Besuche in Moskau. Also man wollte auffallen, man wollte krass sein, ja, man wollte hier rebellisch sein, man wollte hier diese Aufmerksamkeit, diese Art von Aufmerksamkeit erregen. Annalena Baerbock hingegen wird vermarktet als die dröhnend langweilige Klischeefrau. Leicht links von der Mitte. Aufgewachsen in ländlich links-alternativer Idylle, wie die Weasley-Familie in den Harry Potter-Romanen. Ja, Amateur, Trampolinspringerin, Abitur, dann in Hamburg an der Uni Vorlesungen besucht und so. Das klingt alles ungefähr so spannend wie Kreuzworträtsel in der Frauenzeitschrift Brigitte. Nun könnte man vermuten, dass die Wahlkampfstrategen einfach auf die statistische Mitte der Wählerschaft abzielen, deren Leben genauso langweilig ist wie Baerbocks offizielle Erzählungen über ihre Vergangenheit. Ein Haus in Pattensen bei Hannover war ihr Zuhause. Dort befindet sich die Schlossanlage Marienburg, die der König Georg V. von Hannover zwischen 1858 und 1869 bauen ließ als Sommerresidenz für seine Frau als Geschenk. Dieses Schloss repräsentiert genau das Gegenteil von langweilig. Es repräsentiert Hochadel, Imperialismus, Geheimdienste, Krieg. Es sieht auch ein bisschen aus wie Hogwarts aus den wie Hogwarts in Harry Potter. Ja. Und dieser Georg entstammte der Hannoveraner Linie der Welfen, die ab 1714 den britischen Thron besetzten. In geringer Entfernung zu Pattinson war übrigens auch die Frau von Robert Habeck aufgewachsen. Annalena Baerbock ist sehr schweigsam, was ihre Familie und Vorfahren anbetrifft. So äußerte sie über ihre Großeltern mütterlichseits, dass jene aus Oberschlesien nach Niedersachsen gekommen waren. Opa Waldemar diente angeblich als Wehrmachtsoffizier der Flak-Instandsetzung und hielt sich bei dem Rückzug im Januar 1945 bei Frankfurt an der Oder auf. Oma Alma und ihre Kriegserfahrungen seien ein Grund dafür, dass Annalena eine Leidenschaft für Völkerrecht entwickelt habe. Jetzt muss man sich fragen, stimmen diese Angaben überhaupt? Ich meine, es sind ja fast keine Angaben. Ja, man erfährt ja eigentlich fast nichts. Also ihre Vorfahren seien im Prinzip so beliebig, dass sie nirgendwo gelistet sind und man gar nicht weiter nachsehen soll. Und ich frage mich, was ist mit den Vorfahren väterlichseits? Der Vater sei ein Maschinenbauingenieur, heißt es. Ja, sowas Ähnliches hatte der. Sowas Ähnliches war der Onkel von meinem Vater auch gewesen. Theo Benisch hat sogar einen Wikipedia-Eintrag, denn er hatte nicht nur so mit. Er hatte nämlich nicht nur so mit Maschinen zu tun gehabt und so, sondern war auch ein absoluter Vollnazi, ja. Schriftführer beim Stürme, saß für die NSDAP im Reichstag in Berlin. Also, ich würde halt gerne mehr wissen über Annalenas Vorfahren, ja. Könnte ich auch sagen, oh, der alte Onkel Theo, wie es immer hieß, der übrigens so aussieht wie ich und wie die meisten Benischs von den Ansbacher Benischs, wo ich hier abstamme. Ja, ich könnte ja auch sagen, ja, der war einfach sowas mit Maschinen, der hat sowas mit Maschinen gelernt, ne? Und den Rest verschweige ich einfach, ne? Also, wer waren die Vorfahren wirklich? Vorfahren von Annalena Baerbock. Also das heißt, die Mutter war eine linke Sozialpädagogin. Annalena sei von ihren Eltern auf Demos mitgenommen worden gegen Atomkraft und Atomwaffen. Das klingt alles so, als hätten Marketingstrategen für Wahlkämpfe es designt. Also sie gibt sich als eine Person aus der Mittelschicht, in der Tradition der Aufklärung, nach links tendierend, aber ohne radikale Vergangenheit. Sie sei ganz normal aus einem ganz normalen Haushalt, genau wie der statistische normale Durchschnittswähler. Wir sollen glauben, dass ein kompletter Nobody so einfach mir nichts, dir nichts in die Politik reingerutscht sei und nun die Aussicht hat, Staatsoberhaupt zu werden. Der Normalwähler ist natürlich zu naiv, um einen gründlichen Background-Check von ihr und ihrer Familie zu verlangen oder selber anzufertigen. Demokratie heißt doch nicht, die Katze im Sack zu wählen und ein Kreuz zu malen bei einer Person, über die man so gut wie nichts Relevantes weiß. Die wesentlichen prägenden Einflüsse auf ihr Weltbild seien ihre Sozialpädagogin-Mama gewesen, die Oma und eine linke Lehrerin an der Schule. Und sie war Trampolinspringerin. Und sie mag keinen Krieg und keinen Hitler. Also noch weniger relevante Auskunft kann man eigentlich nicht geben. Waren die Eltern und oder Großeltern Mitglieder irgendwelcher radikal-kommunistischer Kreise? Hatten sie Verbindungen zu Organisationen, die aus dem Ostblock finanziert wurden? Hatten sie Verbindungen zu westlichen Geheimdiensten? Verbindungen zum Adel? Stammt jemand ab von einem unehelichen Kind des Adels oder von einer privilegierten Person oder Personen, die dem Adel dienten? Ja, irgendein Kammerherr oder sowas? Gutsverwalter, vielleicht an dem Marienschloss oder sowas, ja, vor 200 Jahren oder so, oder in dem Dreh. Also der Name Baerbock kommt insgesamt nur 6 Mal in 3 Landkreisen vor. Es gibt schätzungsweise 16 Personen mit diesem Nachnamen. Die meisten Personen mit dem Familiennamen Baerbock wurden in der Region Hannover gefunden. Name kam 3 Mal im Telefonbuch vor. Der Durchschnitt für alle deutschen Familiennamen liegt bei 1800 Namensträgern. Es gibt hingegen laut Datenbanken nur 16 Menschen, die Baerbock heißen. Bei der Schreibweise Baerbock mit Ä sind es auch nur 42 Personen. Ja, und dann gab es dann halt ihren Auftritt da bei dem US Think Tank Atlantic Council. Und da wollte sie dann staatsmännisch wirken oder staatsfrauisch wirken. Und wollte also eine Anekdote erzählen. Also sie meinte da ist in ihrem Englisch, es gibt da diese direkte Grenze zu Polen am Fluss Oder und mein eigener Großvater meinte, sie kämpfte etwa im Winter 1945 an diesem Fluss, an dieser Grenze. Und ich stand 2004 auf dieser Brücke, die natürlich wieder aufgebaut worden ist zwischen Polen und Deutschland, als Joschka Fischer als Außenminister zusammen mit seinen Kollegen von der polnischen Seite erneut die Wiedervereinigung Europas gefeiert hat. Also das mit Wiedervereinigung ist schon mal Käse. Und Winter 1945, also ich meine, klar, man stellt an sie schon ein bisschen höhere Ansprüche, weil sie ja Staatsoberhaupt werden will. Klar muss die jetzt nicht unbedingt in der Lage sein, jedes Detail runterbeten zu können über den Zweiten Weltkrieg, aber man sollte doch ungefähr wissen, dass das nicht bis in den Winter in den Winter 1945 reingegangen ist. Und außerdem, diese Brücke war lange Zeit, also bis zum Kriegsende, war diese Brücke nicht die Grenze. Also hat sie sich diese Anekdote da irgendwie zurechtgelegt? Oder hat jemand anders irgendwie das für sie so ausgedacht? Stimmt das überhaupt mit ihrem Großvater? War der da wirklich? Oder war der nur in der Nähe? Oder wie oder was? Ja. Also sie will halt gebildet und europäisch wirken. Aber das ging ziemlich nach hinten los und ihre Kommentare wurden halt eben dann im Nachhinein hier verrissen. Also, wenn bereits der britische Premierminister Boris Johnson von einem unehelichen Kind des Hochadels abstammt und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, geborene Albrecht, besonders privilegierte Vorfahren in Hannover hatte, dann müssen wir uns fragen, ob Annalena Baerbock, die mögliche nächste deutsche Bundeskanzlerin oder Außenministerin, ebenfalls einen solchen Hintergrund hat. Boris Johnson heißt eigentlich Alexander Boris de Pfeffel Johnson. Sein Ur-Ur-Urgroßvater Karl Maximilian Freiherr von Pfeffel war mit Adelheid Pauline Caroline von Rottenburg verheiratet, einem unehelichen Spross des Königshauses Württemberg. Adelheids Vater war Paul Karl Heinrich Friedrich August Prinz von Württemberg. Dessen Mutter war Prinzessin Auguste Caroline von Braunschweig-Wolfenbüttel aus den Hannoveraner Welfen. Die sogenannten hübschen Familien aus dem Bürgertum dienten dem Adel in Hannover oft als Juristen, Räte, Verwaltungsbeamte und so weiter. Da die hübschen Familien in der Hierarchie im Staatsdienst Ämter wie Geheimer Sekretär und auch Geheimrat anstrebten, wurde dieser Stand ironisch auch Sekretokratie genannt. Selbstverständlich wollte der Adel es vermeiden, ausspioniert zu werden, und deshalb wählte man sorgsam aus, welche Bürger man in den Staatsdienst verpflichtete und zu Geheimnisträgern machte. Ernst Albrecht, der Vater von Ursula von der Leyen, war Politiker bei der CDU und Ministerpräsident von Niedersachsen. Er stammte ab von dem Baron Ludwig Knob, ein sehr erfolgreicher Kaufmann in Russland, der vom russischen Zaren Alexander II. Geadelt worden war. Näheres zu den Zaren natürlich auch in meinen Büchern. Die heutige Politik in Deutschland wirkt, als handle es sich um eine Fortführung des Prinzips der hübschen Familien, also ausgewählte Bürgerliche, die dem Hochadel dienen. Gegen Mitte des 13. Jahrhunderts erlangten die Welfen bereits die Macht über Pattensen, Hannover, das somit zum Herzogtum Braunschweig-Lüneburg gehörte. Der Ort hatte eine militärstrategische Bedeutung und wurde daher in der Folge stark befestigt. Die Stadt wurde erweitert, um eine bedeutende Anzahl Truppen unterzubringen. Ich empfehle auch, gucken Sie mal auf YouTube oder so nach Dokus zu den Welfen, also da gibt es doch so ein paar Programme aus den letzten Jahren, auch von öffentlich-rechtlichen Medien, wo man die heutigen Welfen auch mal hier sieht und hört. Ja, und dann hat man halt so historische oder halt so ein paar historische Reenactments in der Doku und man sieht auch die echten Schätze und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant, auch wenn natürlich dann die geheimdienstlichen Sachen nicht erwähnt werden und man geht auch nicht wirklich drauf ein, auf diesen Bund aus Welfen, Wettinern und Reginaren, also wo dann die Hessen noch mit reinkamen und dann die Sachsen-Gotha, Sachsen-Coburg, Sachsen-Coburg-Gotha. Das Schloss, Schloss da bei hier Pattensen, Hannover, also wo da in der unmittelbaren Nähe Annalena Baerbock aufgewachsen war. Dieses Schloss war ein Geschenk für Marie von Sachsen-Altenburg. Das kleine Herzogtum Sachsen-Altenburg entwickelte sich zum Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg und dann Sachsen-Coburg und Gotha. Die Adelslinie gehört zu den Wettinern und sitzt heute noch auf dem britischen Thron, seit 1917 unter dem Namen Windsor. Also Sachsen-Coburg und Gotha, das war, glaube ich, auch neuere belgische Königshaus, ja, in Belgien ist ja auch wichtig für halt Europa, die EU. Und gutes Buch, was ich empfehlen kann, King Leopold's Ghost, also da geht es um König Leopold II. und was er da getrieben hatte im Kongo. Also das sind diese Leute, meine Damen und Herren. Ja. Und klar, Welfen ab 1714 auf dem britischen Thron und dann zusammen halt mit, und dann halt eben noch zusammen mit Welfen, mit Wettinern und Reginaren. Und auch die Zaren waren ja Holstein, Romanow-Gottorf und Hessen-Darmstadt war da mit drin. Also Herzog Ernst II. Von Sachsen-Gotha-Altenburg war ab dem Jahr 1783 Mitglied des Illuminatenordens unter dem Decknamen Quintus Severus bzw. Timoleon. Als der Orden in Bayern verboten wurde, floh der formelle Ordenschef Adam Weishaupt nach Gotha und lebte dort mit dem Titel und der Pension des Hofrats. Dieser ganze Illuminatenorden war ja letztendlich nicht viel mehr als eine Tarnorganisation des britischen Geheimdienstes bzw. des adeligen Geheimdienstes. Ja, man benutzte halt unter anderem solche Vehikel, aber man konnte damals, genauso wie heute, eigentlich so gut wie jedes Vehikel nutzen für Spionage. Also sei es die langweilige Firma oder die langweilig wirkende Firma hier oder irgendwas anderes dort. Am 8. Juli 2017 feierte Prinz Ernst August von Hannover Junior auf dem Schloss Marienburg seine Hochzeit mit Ekaterina Malischewa, eine Designerin aus Russland. Also müssen sich daran erinnern, ja, Welfen, Wettiner, Reginare, das sind unglaublich riesige Familienclans. Und die haben so viele Mitglieder, das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst. Und dann gibt es noch die unehelichen Kinder von denen, die dann für die natürlich im Familienbusiness arbeiten. Man hat also genügend Personal. Ja, und man hat wirklich genügend Personal, um halt natürlich dann so ein Empire zu führen oder halt nach wie vor ein Empire zu führen. Das ist natürlich dann so, dass manche halt eben dann heute gucken auf solche Leute wie Prinz Ernst August von Hannover oder dem Junior und denken sich daran, was, der soll die Welt regieren? Also so einfach ist es nicht. Das ist ein riesiges Gebilde, ein riesiges Clan-Gebilde. Und das war auch natürlich dann super, super stark aktiv hier auf deutschem Boden. Dann, unter den Hochzeitsgästen hier bei dem Prinz Ernst August und seiner russischen Frau. Bei den Hochzeitsgästen waren dabei der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil, Alexander zu Schaumburg-Lippe, Elisabeth von Thurn und Taxis und Charlotte Casiraghi und Pierre Casiraghi. Pierre Casiraghi ist ja eng verbunden mit dem Welfenadelshaus Hannover und nahm 2019 die Klimaaktivistin Greta Thunberg auf seiner Yacht mit nach New York. Und die Thunbergs, also die Mutter, oder glaube ich, die Mutter war irgendwie in dieser adligen Musikgesellschaft da. Und der Vorfahre soll Svante Arrhenius sein, der halt schon hier zur Adelszeit schon geforscht hatte. Ja, Svante Arrhenius. Der Name der Yacht ist Malizia 2 und symbolisiert für Casiraghi die tiefe Verbundenheit seiner Familie mit dem Meer und soll Francesco Grimaldi ehren, der 1297 auf dem Seeweg ankam und die Familiendynastie gründete. Grimaldis waren den Welfen treu und herrschen bis heute über das Fürstentum Monaco. Also Pierre René Stefano Casiraghi ist der jüngere Sohn und das jüngste von drei Kindern von Caroline von Hannover. Monacos Adel förderte einst Jacques Cousteau, den berühmten Meeresbiologen und Umweltschützer, in einem Magazin-Interview von 1991 im UNESCO Courier, das finden Sie auch online in voller Länge, klagte er schon über CO2 und Treibhauseffekt und wollte die Weltbevölkerung reduzieren durch mehr Bildung für Frauen und die Eliminierung von 350.000 Menschen pro Tag. Kein Scherz, das hat er so gesagt. Suchen Sie nach seinem Interview im UNESCO Courier von 1991. In dem Interview macht er zusätzlich noch deutlich, dass Seuchen in den ersten 1400 Jahren nach Christus dabei halfen, den Überschuss an Menschen auszugleichen durch haufenweise Todesfälle. Deshalb dürfe man Viren heute nicht eliminieren. Okay, ob ihm bewusst war, dass die Grimaldis, die ihn sponserten, zum Teil diejenigen Boote besaßen im 14. Jahrhundert, mit denen sich der schwarze Tod in Europa verbreitete und dass diese italienischen Republiken dann auch sehr bald eigentlich die ideal gewählte Quarantäne halt eben dann festlegten, ideal für hämorrhagisches Fieber sowie Ebola. Und inzwischen sagen ja Forscher, dass es durchaus möglich ist, dass damals einfach jemand Ebola eingeschleppt hatte oder was ähnliches aus Afrika über die Handelsrouten. Dass es halt eben dann nicht einfach nur ein Pestausbruch war, weil die Pest bewegt sich halt sehr, sehr langsam vorwärts im Gegensatz zu einem hämorrhagischen Fieber wie Ebola, vor allem wenn die Leute damals nicht wussten, mit was sie es zu tun haben. Als Prinz Philip, der Duke of Edinburgh, Ehemann der Queen of England, im Jahr 2021 beerdigt wurde, durften nur wenige Gäste dabei sein wegen der Gefahr durch den SARS-2-Coronavirus, darunter Prinz Philip zu Hohenlohe-Langenburg. Sein Vater war ein Cousin des britischen Thronfolgers Prinz Charles sowie von Anne Mountbatten-Windsor. Philip zu Hohenlohe-Langenburg gilt als Befürworter der Windkraft, deren Ausbau er fördert, heißt es in seinem Wikipedia-Eintrag. So schloss er im April 2012 gemeinsam mit Götz Freiherr von Berlichingen, Roman Herzogs Stiefsohn übrigens, einen Vertrag mit der NBW zur Entwicklung eines der größten geschlossenen Windkraftentwicklungsportfolios in Baden-Württemberg. Philip zu Hohenlohe-Langenburg ist Initiator und gemeinsam mit der 2009 vom ehemaligen deutschen Außenminister Joschka Fischer gegründeten Joschka Fischer & Company Träger der Firma Langenburg Forum für Nachhaltigkeit. Unterstützt wird deren Arbeit von Prince Charles' International Sustainability Unit. 2011, 2013 und ebenso 2015 fand ein zweitägiges vom Langenburg Forum für Nachhaltigkeit veranstaltetes Forum auf Schloss Langenburg statt. Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright sprach 2015 im Schloss Langenburg dazu eine Keynote. Weitere Gäste waren Klaus Töpfer, Ex-Umweltminister, der BMW-Vorstand Peter Schwarzenbauer und Günther Oettinger, EU-Kommissar für digitale Wirtschaft, Ex-Bundesaußenminister Joschka Fischer sowie Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Justizminister Heiko Maas. Prinz Charles, der 2013 noch persönlich vor Ort war, war per Video zugeschaltet. 2017 war der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen Kofi Annan auch Teilnehmer des Forums. Joschka Fischer hat also so ein wichtiges Projekt mit dem Adel. Und wir haben das auf recenter.com verlinkt. Ich glaube, 2004 war das in der Presse, in der Welt Online, der Springer-Presse. Da hieß es, Joschka Fischer hat sich ein Familienwappen entwerfen lassen. Und das so richtig professionell machen lassen, angemeldet und so. Das ist jetzt sein Familienwappen. Und er ehrt damit seine Vorfahren, die halt mal aus Deutschland, natürlich ursprünglich aus Deutschland kamen und dann nach Ungarn gingen und dann wieder nach Deutschland kamen. Ein Familienwappen. Nicht gerade das, was man sich jetzt erwarten würde von jemandem, der so links war und so radikal und so gegen das Bürgertum. Jetzt hat er ein Familienwappen und Joschka Fischer hat auch eben wichtige Projekte mit Hochadligen und anderen wichtigen Leuten aus dem angloamerikanischen Raum. Joschka Fischers Eltern waren Ungarndeutsche gewesen, die dann 1946 ausgerechnet nach Langenburg in Hohenlohe umsiedelte. Wie hoch ist die Zufallswahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet der Sohn später einmal zusammenarbeitet mit dem Prinz zu Hohenlohe-Langenburg? Und wie groß ist der Zufall, dass das Adelsgeschlecht Hohenlohe sehr aktiv gewesen war in Österreich-Ungarn? Beim Donauschwäbischen Zentralmuseum heißt es zu den Fischers aus Budapest-Ungarn folgendermaßen: Die ursprünglich aus Schwaben stammende Familie der Fischers ist dort, also in Ungarn, seit 1731 ansässig gewesen. Vielleicht waren die Fischers in Ungarn jahrhundertelang völlig bedeutungslos, hatten keine Aufgaben erfüllt für den Adel dort und flüchteten 1946 einfach vor den Kommunisten ins Schwabenland, wo man ursprünglich mal herstammte. Joschkas Eltern kamen nach Langenburg-Hohenlohe und ihr Sohn Joschka wurde rein zufällig deutscher Außenminister und arbeitete später rein zufällig mit dem Prinz Philipp zu Hohenlohe-Langenburg zusammen. Vielleicht waren die Fischers in Ungarn aber eine hübsche, also privilegierte Familie. Zwischen 1700 und 1750 waren deutsche Siedler in das ziemlich leere ungarische Tiefland gekommen. Die Voraussetzungen lauteten, dem katholischen Glauben anzugehören, Anerkennung des Kaisers aus dem Hause Habsburg und die Verpflichtung zur Verteidigung der Grenze. Ende der 1700er Jahre lebten in Ungarn mehr als 1 Million Deutsche, die dann aber die ungarische Sprache und teilweise die ungarische Kultur übernehmen mussten. Konrad zu Hohenlohe Schillingsfürst, lebte bis 1918, war Ministerpräsident von Österreich-Ungarn gewesen. Konrad stand familiär den Linien der Welfen, Wettiner und Reginaren nahe, aber er arbeitete als Politiker in dem von Habsburgern beherrschten Österreich-Ungarn. Die Habsburger waren weitestgehend verfeindet mit dem Verbund aus Welfen, Wettinern und Reginaren. Man kann sich vorstellen, dass allerhand Spionage und Gegenspionage zum Einsatz kam. Gottfried zu Hohenlohe Schillingsfürst, der lebte bis 1932, war Generalmajor und Diplomat für Österreich-Ungarn. Friedrich Franz zu Hohenlohe Waldenburg Schillingsfürst war Militärattaché an der österreich-ungarischen Botschaft in St. Petersburg. Stefanie zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, eine geborene Richter, hatte die ungarische Staatsangehörigkeit und pflegte Kontakte unter anderem zu Lord Rothermere in Großbritannien. Die Rothermeres hatten übrigens zu tun mit dem Air Ministry und natürlich dann dem UK Met Office. Wahrscheinlich spionierte sie für Britannien die Nazis aus und nicht umgekehrt, wie üblicherweise angenommen wird. Es gelang ihr mit einflussreichen Nationalsozialisten wie Josef Goebbels und dem persönlichen Adjutanten Adolf Hitlers, Fritz Wiedemann, in Verbindung zu kommen. Hitler nannte sie seine liebe Prinzessin, obwohl sie einen jüdischen Hintergrund hatte teilweise, bekam auch das Partei-Ehrenabzeichen, weil er darauf hoffte, dass sie über ihre Verbindungen nach Britannien dabei mithelfen kann, eine Art Bündnis auszuhandeln. Joschka Fischer. Joschka Fischer hatte das Gymnasium abgebrochen und wurde zum radikalen Aktivisten mit Schwerpunkt im hessischen Frankfurt, also einer Hochburg des Adels. Eine Festnahme erfolgte 1976 wegen dem Verdacht, einen Brandsatz während einer Demonstration anlässlich des Todes von Ulrike Meinhof auf ein Polizeifahrzeug geworfen zu haben, wobei der Polizeiobermeister Jürgen Weber lebensgefährlich verletzt wurde. Fischer wurde aber freigelassen. Rund ein Vierteljahrhundert später gab es Nachermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft, denn versuchter Mord ist ja eine Straftat, die nicht verjährt. Dummerweise hatte die hessische Staatskanzlei 1985, als Fischer Umweltminister wurde, von der Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Frankfurt alle Unterlagen über Fischer von damals angefordert und diese Akten galten dann als verschwunden. Im September 2015 tauchte die seit 1985 verschollene Polizeiakte Fischers in einem herrenlosen Koffer am Frankfurter Flughafen wieder auf. Dann am 11. Mai 1981 wurde der hessische Wirtschaftsminister Heinz Herbert Karrie ermordet. Anschließend bekannten sich die revolutionären Zellen zu der Tat. Später stellte sich heraus, dass die Tatwaffe zusammen mit anderen aus einer amerikanischen Kaserne gestohlenen Waffen im Jahre 1973 in Joschka Fischers Auto transportiert worden war. Fischer gab dazu an, er habe dem damaligen Autoschlosser Hans-Joachim Klein, 1973 noch nicht Mitglied der revolutionären Zellen, aber bereits im Dunstkreis linksradikaler militanter Gruppen, den Wagen lediglich gegeben, um von ihm einen neuen Motor einbauen zu lassen. Erst später habe er erfahren, dass mit dem Auto gestohlene Waffen transportiert worden seien. Der neue Bundeskanzler Gerhard Schröder berief dann 1998 Fischer als Außenminister und Vizekanzler in sein Kabinett. Schröder hatte an der Welfen-Universität Göttingen Jura studiert und machte dann ein Referendariat am Landgericht Hannover. Ja, genauso wie Robert Habeck besuchte Annalena Baerbock die Universität Hamburg, wo sie Politikwissenschaft und öffentliches Recht studierte. Diese Uni hat ihre Wurzeln bei der dänischen Krone. Dann einem gewissen Johann Georg Büsch, der von der Welfen-Uni Göttingen kam und sowohl Freimaurer war als auch wahrscheinlich Illuminat. Dann noch Wurzeln bei Gelehrten wie Albrecht Mendelssohn Bartholdy, der war auch Oxford Senior Fellow. Hatte auch zu tun mit den Warburg-Bankiers und die Warburgs gehen zurück auf die Adelsrepublik Venedig. Und diese alte Adelsrepublik Venedig wurde mehr oder minder kopiert mit Hamburg. Ja, die Kanäle, das internationale Flair, ja, so Eigenständigkeit zeitweise. Wichtigen Leute sind da in Hamburg, Freimaurer und Leidenschaft liegt bei der Antike, ja, das ganze Business und so. Und immer der Adel im Hintergrund. Dann auch bedeutend an der Hamburger Uni war Ernst Kassierer, der war noch Oxford und Yale. Dieser Kassierer arbeitete auch mit den Warburgs zusammen. Also der Warburg-Banker-Clan geht zurück auf die Adelsrepublik Venedig und der erste Wichtige in der Familie, der hieß noch Del Banco, kein Scherz, der flüchtete dann aus der Adelsrepublik Venedig und ging nach Kassel ins Fürstentum Hessen, das ein Hochadel aus dem Haus der Reginare entstammte. Die hessischen Reginare waren besonders über den Zweig Hessen-Darmstadt eng verwandt mit dem britischen Thron ab 1714, auch mit dem Zarenthron der Romanows. Auch der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist verwickelt in einen Skandal mit der Warburg Bank. Und nach dem Grundstudium in Hamburg konnte Baerbock dann ein einjähriges weiteres Studium machen an der London School of Economics. Ja. Nur ein Jahr Studium, hat danach einen LLM-Mastertitel in der Tasche in Public International Law, hört sich toll an im Lebenslauf. Sie behauptet natürlich dann jetzt, sie sei eine Völkerrechtlerin. Ja. Können sich vorstellen, wie halt Grundlagen vermittelt wurden in ihrem Masterkurs und so. Also so läuft das. Und diese Uni, die London School of Economics, das geht dann zurück auf die Fabian Society. Und die Fabian Society, das war halt eben so ein Vorstoß vom Hochadel. Man wollte das britische Empire, das britische Kolonialreich moderner aussehen lassen. Ja, also man wollte auch hier eine sozialdemokratische Schiene bedienen und kontrollieren. Und dafür war diese Universität halt eben dann gedacht. Also, und da studierte dann Annalena Baerbock. So ist das. Findet man auf YouTube eine Talkrunde mit Luisa Neubauer und dem berühmten Klimaforscher Michael E. Mann. Also der mit dem Hockeyschläger Klimadiagramm und so, ja, ganz, ganz berühmt. Und Michael E. Mann macht jetzt halt auch viel Klimaaktivismus. Ja. Also Michael E. Mann spricht da, Luisa Neubauer spricht da und sie hatte ja diese Klage da eingereicht mit anderen, wo dann das Bundesverfassungsgericht dann jetzt entschieden hat, wenn mich nicht alles täuscht, auf der Basis von den IPCC-Daten, die letztendlich dann aus Britannien stammen. Und die Moderatorin von diesem Gespräch ist Auguste von Bayern, eine Vogelkundlerin. Spannender als ihr Beruf ist ihre Herkunft. Ihr Vater ist Luitpold, Prinz von Bayern, dessen Urgroßvater war König Ludwig III. Von Bayern. Und wenn man bei denen in die Vergangenheit ein bisschen zurückgeht, dann findet man auch halt Leute von Hessen-Darmstadt, Mecklenburg-Strelitz, Sachsen, Sachsen-Weimar-Eisenach, also genügend Verbindungen zum britischen Kolonialreich. Und Michael E. Mann, berühmter Klimaforscher, wurde im Januar 2021 zitiert in der Publikation Scientific American mit den Worten, der unmittelbare Informationskrieg in Bezug auf die Klimawissenschaft sei inzwischen gewonnen. In seinem neuen Buch The New Climate War schildert Mann, dass es als nächstes in den USA eine Mobilisierung an der Heimatfront brauche, die so groß ist wie die Mobilisierung während dem Zweiten Weltkrieg. In dieser Analogie sind CO2-Emissionen und wohl auch diejenigen, die weiter CO2 ausstoßen, die Nazis. Und Michael Mann ist der grüne General. Und Luisa Neubauer klingt genauso wie er. Luisa ist so ein bisschen so wie der Feldwebel, könnte man sagen. Ja. Also im Juli 2016 genehmigte das Nationale Plattformkomitee der Demokratischen Partei der Vereinigten Staaten einen Änderungsantrag, der die Partei zu einer internationalen Mobilisierung im Ausmaß des Zweiten Weltkriegs gegen den Klimawandel verpflichtete. Und Michael E. Mann ist auch in so einer Lobbygruppe, die genau das Gleiche fordert. Kriegsähnliche Mobilisierung. Und Mr. Michael E. Mann, entstammt beileibe keinem linken Arbeiterhaushalt, ja, wo das Geld knapp war oder sowas. Sein Vater verdiente auch nicht sein Geld am Band in einer Autofabrik, sondern war Mathematikprofessor an der University of Massachusetts. Das Zuhause der Familie war in Amherst, benannt nach dem britischen Kolonialherrn Geoffrey Amherst, der First Baron Amherst, der 1756 noch mit herzoglich-hessischen Truppen Hannover verteidigt hatte gegen die Franzosen. Aus Hannover stammten ja die britischen Welfenkönige her. Zwei Jahre später kommandierte er britische Truppen in den amerikanischen Kolonien, um die Franzosen und die Indianer zu bekämpfen. Mehrere Stämme der Ureinwohner hatten sich da zusammengeschlossen, um aus ihren Gebieten die Briten zu vertreiben. In diesem sogenannten Pontiacs-Krieg kam es zum gezielten Einsatz von Smallpox als biologische Waffe. Es ist sogar ein Briefwechsel erhalten geblieben, in dem General Amherst mit Colonel Bouquet direkt darüber spricht, verseuchte Decken an die Indianer als Geschenk zu übergeben, um diese, Zitat, abscheuliche Rasse auszurotten, Zitat Ende. Also, das ist so der Dunst, der Geist des Empires, der da durchbläst. Michael E. Mann studierte zunächst Physik und Mathe an der Universität Berkeley in Kalifornien und ging dann an die Elite-Universität Yale, die auf das britische Kolonialreich zurückgeht. Er interessierte sich für Klimacomputermodelle und erwarb einen Abschluss in Geologie und Geophysik. 1994 war er Teilnehmer des Workshops vom Geophysical Statistics Project von der Einrichtung National Center for Atmospheric Research, NCAR, die verwaltet wird von der University Corporation for Atmospheric Research, UCAR, ein Konsortium von mehr als 100 Universitäten, die sich mit der Erforschung der Atmosphäre beschäftigten. Das Geld für UCAR stammt von der National Science Foundation, NSF, von NOAA, der NASA, dem US-Verteidigungsministerium und so weiter. Die National Science Foundation ist ein Multimilliarden-Dollar-Unterfangen der Regierung und wurde 1950 geschaffen durch ein Gesetz, dessen Text den Wünschen von Vannevar Bush entsprach, dem Leiter des Office of Scientific Research and Development, das unter anderem die Entwicklung der ersten Atombombe und diverser biologischer Waffen vorantrieb. Ich empfehle dazu das Buch Baseless von Nicholson Baker. Obwohl Mann noch nicht allzu lange als Klimaforscher gearbeitet hatte, wurde er berühmt mit der Hockeyschlägerstudie und als ein wichtiger Autor des dritten Sachstandsberichts des IPCC unter der Führung des adeligen Briten Sir John Hutton vom UK Met Office, das bis 2011 zum Verteidigungsministerium gehörte und zuvor zum Air Ministry, welches für die Luftwaffe zuständig war. Mann war seine ganze Karriere lang eingebunden in das angloamerikanische Empire und ist sicherlich kein Rebell, auch wenn er bei der Transformationsagenda ein Fanatiker ist und sich benimmt, als wäre er eine Art grüner General. Er ist Mitglied des Beirats von The Climate Mobilization, eine amerikanische Lobbygruppe, die eine nationale wirtschaftliche Mobilisierung gegen den Klimawandel im Ausmaß der Heimatfront während des Zweiten Weltkriegs fordert. Ziele sind Klimaneutralität und 100% erneuerbare Energien bis zum Jahr 2025. Mann wählt oft den Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg, was sicherlich das linke Klientel begeistert, das die CO2-intensive Industrie als faschistisch betrachtet. Er leitete mehrere Projekte bei der National Academy of Sciences und Projekte, die finanziert wurden, direkt von NOAA und dem Office of Naval Research, also von der amerikanischen Kriegsmarine. Von dem militärischen Hintergrund der Klimaforschung und der restlichen Wirtschaftselite hört man nichts von ihm. Auch die konservativen und marktliberalen Thinktanks schweigen sich aus. Also, wenn Sie mal irgendwie Auto fahren oder sowas, irgendwie nebenher was hören wollen, ja, hören Sie mal in so eine Talkrunde rein oder hören Sie rein hier auf YouTube in verschiedene Dokumentationen über die Welfen, also gerade auch von den öffentlich-rechtlichen Medien. Ist interessant, wie dann auch halt als so Mainstream-Historiker die Welfen so richtig trashen. Es sorgte bei uns hier für einiges an Erheiterung. Okay, also nochmal der Hinweis, Sie finden mein neues Buch im Recenter Shop unter shop.recenter.com, das Kartell der Supermächte, Band 6, Klima und Sozialismus. Ich arbeite bereits an der Verfilmung dieses Buchs. Das heißt, ich nehme praktisch die Tonspur, erstmal einen Teil der Tonspur von dem Audiobook, der Audiobook-Version, hau das auf die Timeline in meinem Editing-Programm und dann fange ich an, Bildmaterial anzufügen, halt, dass man sehen kann, worüber ich rede, dass man das die Quellen sehen kann, wirklich greifbar hat und so. Und dann fange ich an, halt eben da Bildmaterial reinzubasteln, immer mehr reinzubasteln und irgendwann ist dann hoffentlich dauert es nicht mehr allzu lange, dass dann die erste Version von diesem Doku-Film fertig ist. Und je mehr sie natürlich uns unterstützen mit Spenden oder mit Bücherkäufen oder Abokäufen oder anderen Käufen, je mehr sie uns unterstützen, umso besser und krasser können wir diesen Doku-Film natürlich dann machen. Also ich würde gerne drehen im Imperial War Museum in Britannien. Ich würde auch gerne mal auftauchen mit einer Kamera am UK Met Office oder am Hadley Center und denen einen Haufen interessanter Fragen stellen. Und dann die blöden Gesichter filmen und so. Also das, gibt natürlich eine ganz lange Liste an Leuten, die ich dazu interviewen möchte und so. Und das alles natürlich mit Arbeit verbunden und Zeit und so. Und das ist bei uns ist Zeit immer sehr knapp, das Budget ist immer sehr knapp, weil halt eben dann, ja, der ganze politische Spektrum da draußen in den Medien ist ja halt eben ziemlich stark unter Kontrolle. Also die Narrative sind unter Kontrolle, die wesentlichen Organe sind unter Kontrolle und das erstreckt sich halt eben dann auf wirklich das gesamte Spektrum. Also wenn jetzt Leute irgendwie, selbst die dieses marktliberale konservative Spektrum der Klimawandelskeptiker, selbst das ist ja alles unter Kontrolle. Mal mehr, mal weniger direkt. Wir haben richtige eigene Forschung und wir reden halt über die Kernaspekte, also die einzigen Aspekte, die uns da wirklich weiterhelfen und die Leute zusammenbringen können. Also unterstützen Sie uns unter shop.recenter.com. Ich werfe nochmal einen Blick hier auf die Kommentare von Lesern, Zuschauern und Zuhörern. Hier sagt Redside: Alex, du musst dir Mainstream-Historiker, Politikwissenschaftler, Klimawissenschaftler in die Sendung holen, Live-Sendungen machen, YouTube oder Twitch und so, also nicht nur diese Ein-Mann-Vorträge und so weiter und so fort. Ja, ich meine, allein die Forschung zu machen, die ich hier mache, ja, und ich muss natürlich dann, ich bin verantwortlich für die Webseite und ich bin verantwortlich für den Shop und ich bin verantwortlich für die Videoplattform und ich bin verantwortlich für das Managen von den Abonnenten unserer Videoplattform. Ich bin verantwortlich für praktisch alles, was mit Technik hier zu tun hat. Zusätzlich zu der Forschung und. Also ich bin eh schon total krass ausgebucht, aber klar, ich muss halt trotzdem noch die Interviews anleihen. Ich muss trotzdem halt hier an unserer Technik hier ein bisschen weiterentwickeln für halt Livestreaming, weil die Leute mögen anscheinend Live-Sendungen. Und dass es halt wirklich dann einen Broadcast-Charakter hat, also dass man wirklich dann tatsächlich dann einfach bequem Leute zuschalten kann und so weiter und so fort und jeder sieht jeden dann und so weiter und so fort und dass das alles halt eben dann ein gewisses technisches Niveau hat. Also es ist wie gesagt alles in Arbeit, aber je mehr Support wir kriegen, umso schneller geht das natürlich. Dann, was schreibt hier, hier schreibt MacRubar: Alex, ich bin verwirrt. Hast du denn nicht die Spritzung reinjagen lassen gegen Corona wegen solchen Schreihälsen wie Olaf Scholz? Also es ist unter meinem Olaf Scholz-Video. Also nicht um dieses Thema wieder auszugraben. Ja, was, wenn der Virus SARS-2 aus einem Labor stammt und doch zigmal gefährlich ist als die Impfung? Was, wenn die schrägen Verschwörungsinfluencer in ihren Analysen grob falsch lagen und einfach das sagten, was sie in Spenden einbrachte? Ist halt alles nicht so einfach. Und jetzt fallen halt eben leider einen Haufen Leute tot um. Also Medienleute tot um in Amerika und international, die halt total dagegen waren gegen die Covid-Impfung. Und ich meine, klar, ich weiß auch, wo die Pharmaindustrie herkommt, denn dass die Royal Society halt eben dann die medizinische Forschung per se dominiert. Und das ist das Empire. das gefährlichste Empire aller Zeiten. Aber wir benutzen ja auch andere Sachen von dem Empire jeden Tag. Das Internet, die Autos und so. Und davon falle ich jetzt auch nicht gerade tot um. Also man muss da immer genauer hinsehen und das und halt eben da eine richtige Analyse abliefern. Also ich hoffe mal, dass Leute dann doch, wenn sie uns ein bisschen länger verfolgen, dass sie doch den Unterschied schnallen zwischen jetzt recenter und gewöhnlichen Massenmedien oder den Unterschied zwischen recenter und so gewöhnlichen Verschwörungsmedien. Ja, also das sollte dann hoffentlich deutlich sein. Also dann meint hier Norbert meint hier, Adel wurde man früher dadurch, dass man intelligent, entschlossen und wagemutig war. Also die Mächtigen bleiben so lange mächtig, solange sie genetische Zuchtwahl betreiben. Dem Pöbel erzählen sie, dass Intelligenz nichts mit Vererbung zu tun hat. Okay, langsam. Klar, es ist natürlich sinnvoll, sich einen Partner zu suchen, der möglichst gesund ist und ja, möglichst viele positive Eigenschaften hat. Also jetzt, Intelligenz ist ja eine super komplexe Angelegenheit und so. Und jemand, der, also wenn du jetzt hier so verschiedene Partner zur Auswahl hast, ist jetzt nicht unbedingt der IQ oder sowas nur das ausschlaggebende Merkmal. Also klar sollst du wählerisch sein. Ja, klar sollst du wählerisch sein bei deinem Partner, mit dem du dann Kinder hast und so weiter und so fort. Es gibt ja auch so, ich meine, das ist halt einfach so der Genetic Match, also wenn halt deine Gene zu den Genen des Partners besonders gut zusammenpassen, das hat halt Vorteile fürs Immunsystem und für andere Dinge und so. Klar musst du wählerisch sein und das Empire, das stimmt halt irgendwo auch, dass diese Imperien waren eben so erfolgreich im Laufe der Zeit, weil sie sehr wählerisch waren, bei ihren Mitgliedern, also bei den Bürgerlichen, die sie dann benutzt haben für diverse Tätigkeiten, ja, juristische Tätigkeiten und Politik und so. Dann Streitkräfte, Geheimdienste, man war sehr, sehr, sehr wählerisch. Natürlich muss man wählerisch sein. Aber das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie runtergucken sollst auf irgendwelche anderen Leute, die anders aussehen als du, oder dass du jetzt dann einfach dann hier so deine Energie verbläst mit unnötigen Kämpfen gegen irgendwelche, dass du deine Energie verbläst mit unnötigen Kämpfen gegen andere Leute, die anders aussehen. Klar, wenn jetzt natürlich dann andere Leute, die anders aussehen, eine konkrete Bedrohung sind, dann musst du natürlich abwehren. Aber insgesamt ist es halt sinnlos, wenn Untertanen sich mit Untertanen streiten. Adel wurde man früher oder ganz früher, wenn man halt irgendwie dann eine Connection hatte zu dem untergegangenen Weströmischen Reich. Und wenn man halt genügend Kohle rüberretten konnte und das Wissen um die Herrschaft rüberretten konnte nach Europa, wenn man sich dann etablieren konnte, dann wurde man adelig. Und wenn man halt nicht adelig war, konnte man halt so ein bisschen adelig werden, wenn man halt dem Adel diente. Allerdings, um halt schon ein bisschen höher aufzusteigen, musste man dem Adel über Generationen hinweg dienen. Also das heißt, man musste selber hier unterwürfig sein, die Kinder mussten halt vertrauenswürdig sein und deren Kinder mussten vertrauenswürdig sein und so weiter und so fort. Und das ewige Einheiraten im engen Familienkreis führte beim Hochadel zu allerhand genetischen Problemen. Ist auch nicht wirklich erforscht, ob gezielt genetische Psychopathie kultiviert wurde. Das kommt da auch nochmal dazu. Krill schreibt uns: natürlich seid ihr Coronazis. Genießt es, solange ihr noch könnt. Das Lügengebilde schaut ein. Also, also Leute versuchen immer noch mit Corona-Content die Zielgruppe bei der Stange zu halten. Ich meine, sogar Donald Trump empfahl jetzt die Impfung. Und dann bekam Alex Jones hier einen Anfall und beschimpfte dann Trump. Und dann waren die Trump-Fans beleidigt mit Jones. Und Jones irgendwie ist ein bisschen zurückgerudert und so. Was einstürzt, ist der Corona-Aktivismus von heiklen und teilweise psychisch kranken Influencern, die sich inzwischen alle zerstritten haben. Also man kann da wirklich ganz gut als Lehrbeispiel diesen Fall betrachten und sagen, okay, so sollte man es nicht machen. Hier wurde wirklich jeder gängige Fehler gemacht, den man sich nur vorstellen kann. Also ich empfehle den Leuten halt einfach wirklich, sich mehr zu bilden mit richtigen Büchern. Und dann lernst du halt auch wesentlich mehr, wie man seine Interessen durchsetzt und wie man das lieber nicht macht. Ja, dann haben wir noch so jemanden, Norbert. Norbert kommentiert zu dem Video mit dem Titel "Wer hat dich gekauft?" mit dem Kommentar "Wer hat dich denn gekauft?" Also er ist anscheinend ein Reitschuster-Fan. Und Reitschuster würde ja sich da einsetzen fürs Volk und so. Aber ich sehe nur Copy-and-Paste-Krieger, die ihrem Publikum unnötigen Psychoterror machen, um abzukassieren. Inzwischen sind die auch alle gründlich zerstritten und da sie grob falsch lagen, haben sie einiges kaputt gemacht. Außerhalb der begrenzten Szene werden die Influencer als psychisch gestörte, gierige Sektenführer wahrgenommen. Also das ist wirklich mal ein riesiger Reinfall und da kannst du auch nicht wirklich so großartig drum rumreden. Es war einfach nur ein brutaler Reinfall. Ja, ich habe von Anfang an, wollte so wissenschaftlich wie möglich da rangehen, war bereits zu Beginn der Pandemie in das Thema eingearbeitet, weil ich monatelang mich reingearbeitet hatte in das Buchprojekt der damaligen Zeit. Und wir wissen immer noch nicht, wo die Pandemie herkommt. Gibt viele Möglichkeiten, aber man hat sich da eingeschossen, halt eben dann auf diese Sichtweise, die Pandemie sei halt komplett fake und so. Und dann war die Panik so groß, also die Angst war da so groß, haben Leute wirklich gedacht, wir kriegen hier in Deutschland eine offene, Nazi-ähnliche Diktatur und so. Oder was hatten wir noch? Ja, halt einfach, dass jetzt dann alle tot umfallen und so. Also man hat da den Panikpornoregler auf Stufe 11 hochgedreht und dann haben die Leute auch keine andere Meinung da in der Szene mehr akzeptiert. Ja, es ist ein sehr emotionales Thema. Also, wie gesagt, ich bin jetzt doppelt geimpft, AZ und BioNTech. Eigentlich fast alle Leute aus der Familie und der entfernteren Familie sind jetzt geimpft und da sind halt einige dabei, die halt über 60 sind. Also viele über 60, teilweise auch über 70 und bisher auch keine Probleme nach der Impfung oder irgendwas. Wie gesagt, es gibt natürlich dann Impfversager, also wenn halt die Impfung nicht richtig funktioniert hat bei den Leuten, wenn da nicht richtig die Antikörper gebildet wurden oder irgendwas. Oder wenn natürlich dann irgend so ein Aktivist oder sowas im Impfzentrum halt dann einfach den Impfstoff austauscht mit Kochsalzlösung oder sowas. Also da kann natürlich auch was schief gehen. Also wie gesagt, nicht jeder, der geimpft ist, ist hundertprozentig bewahrt davor, im Krankenhaus zu landen. Aber ich meine, jetzt sehen wir halt aus verschiedenen Ländern die ganzen Leute, die im Krankenhaus landen mit Corona, mit Covid-19. Die Leute, die im Krankenhaus landen, sind halt meistens oder fast komplett ungeimpft. Bum, 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 was haben wir hier noch? Pum, 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 pum. Hier schreibt jemand: Danke, eine 2-Stunden-Doku über die Welfen wäre wirklich stark. Oder gibt es diese schon? Fragezeichen. Es gibt Dokus über die Welfen. Schauen Sie mal auf YouTube, ja, von öffentlich-rechtlichen Medien. Aber natürlich dann das richtig krasse Zeug, das richtig coole Zeug sprechen natürlich dann nicht an. Dann heißt es hier noch, dann heißt es hier noch, hier jemand namens Richard Wagner schreibt, jemand namens Richard Wagner schreibt hier Folgendes: Oh, Benesch hat herausgefunden, dass die Wetterforschung aufs Militär zurückgeht. Was für eine einzigartige Erkenntnis. Wie viel Forschung dafür wohl nötig war. Kann ihm mal jemand sagen, dass es nämlich jede große Entwicklung aufs Militär zurückgeht, sogar das Internet? Nun, die Wetterforschung ist nach wie vor in den Händen des angloamerikanischen Militärs. Ist nicht nur ein weit entfernter Ursprung, also CRU, Met Office, Hadley Center, NASA, NOAA und so weiter, Royal Society definieren die Klimaforschung. Seltsamerweise wissen oder verraten das alle konservativen Klimawandelskeptiker nicht. Selbst die Russenmedien fürs Ausland schweigen darüber, weil Russland am Emissionsrechtehandel groß verdient hat. Ja, also fragen Sie mal das nächste Mal, wenn jemand irgendwie meint, oh, Klimawandel und Klima und so, und fragen Sie den mal, wo die wichtigste Computersimulation eigentlich läuft, deren Endrechenergebnisse dann hergenommen werden für das Bundesverfassungsgericht hier, IPCC und so weiter und so fort. Fragen Sie einfach mal nach. Ja, und sie, wahrscheinlich weiß das dann niemand, dass das halt wirklich das Met Office ist. Und die wissen dann auch nicht, was der Hintergrund vom Met Office ist und welche Adligen damit reinspielen. Also, das war's für heute im Rahmen der Sendung. Wir sind zurück irgendwann diese Woche. Ich habe keine Ahnung wann. Schauen Sie rein auf recenter.com und shop.recenter.com. Holen Sie sich das neue Buch. Das Kartell der Supermächte, Band 6, Klima und Sozialismus. Ich danke für die Aufmerksamkeit und den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.